Eine neue Folge Build Up, eurem Podcast für Innovationen im Bauwesen. Ich wünsche euch viel, viel Spaß mit dieser Folge. Hallo Vadim, ich freue mich, dass du heute Zeit hast, mit mir zu sprechen hier im Build Up Podcast. Vielleicht stellst du dich am besten einfach kurz vor, was du so machst und wie wir hier zusammengefunden haben.
Gerne, gerne Moritz. Vielen Dank für das Gespräch heute. Darauf habe ich mich gefreut. Ich habe letztens den Global Podcast gesehen und darüber bin ich irgendwie auf Build Up gestoßen. Und als ich mir das angehört habe, dachte ich die ganze Zeit, oh mein Gott, genau, Moritz bringt es auf den Punkt. Ja, genauso ist es mir auch ergangen und deshalb wollte ich auch unbedingt diesen Austausch mit dir auch haben, um einfach mal grundsätzlich ein bisschen über die Erfahrung zu sprechen, die ich auch auf meinem Weg sozusagen hatte. Zu mir, mein Name ist Vadim Rabinovic. Aktuell bin ich Tragwerksplaner für urbanen Holzbau und Fachplaner für vorbeugenden Brandschutz. Ja, mein Weg dahin war sehr durchmischt.
Okay. Ja, aber du bist studierter Bauingenieur, hast ganz klassisch Bauingenieurwesen studiert, oder?
Genau, ja. Ich habe Bauingenieurwesen studiert. Ich habe zwischendurch viel rumexperimentiert, viel in den ganzen Bereichen mal mich umgeschaut. Also von Bauleitung über irgendwelche Forschungsvorhaben mit irgendwelchen Mörtel. Nach dem Bachelor wollte ich dann halt irgendwie loslegen, mal was richtig zu bauen und was zu machen. Bin aber, weil ich damals mich ein bisschen in Australien verliebt habe, bin ich irgendwie nach Australien dann gekommen und dachte, oh, jetzt als Bauingenieur kann ich hier ganz gut Geld verdienen.
Ja.
Und das war ein bisschen holprig damals. Okay. Ich bin da halt angekommen und hatte halt nichts. Ja, auch keine Erfahrung, die.
Aber den Bachelor, also praktisch als Abschluss.
Wurde. Genau, ich bin halt nur mit meinem frischen Bachelor da angekommen und meine ganzen Werkstudenten und Praktikas. Das konnte ich dann nur vorzeigen. Und habe da mich erstmal schwer getan. Und dann hieß es irgendwann. Okay, geht's jetzt zurück nach Berlin damals oder probierst du es noch ein bisschen? Und dann habe ich da einen Quereinstieg gemacht und habe da was mit Logistikmanagement gemacht, also was komplett anderes bei so einem IT-Unternehmen. Irgendwann ist dann mein Visum auch abgelaufen. Okay. Und dann hieß es, oh, irgendwie, ich will mehr. Ich will wieder zurück zu dem, wo ich eigentlich herkomme.
Ja. Und kurze Zwischenfrage. Hast du dann Probleme gehabt, einen Job zu finden, weil du keine Erfahrung hattest oder weil du irgendwie die Normen nicht kanntest? Oder war allgemein der Arbeitsmarkt da schwierig? Oder was war so das Hindernis?
Ja, das ist eine gute Frage. Weiß ich auch nicht so richtig. Okay. Ich kann halt nur schätzen, woran es halt lag. Und ich hatte halt den Eindruck, dass das war einerseits bedingt wegen meines Visums. Das war auch ein großes Thema, wo ich immer wieder gefragt wurde. Und dass mir die entsprechende Erfahrung gefehlt hat auf dem australischen Arbeitsmarkt.
Okay.
Ein bisschen die Norm kannte ich damals, weil ich habe auch ein Auslandssemester dort gemacht.
Ah, okay.
Aber so wirklich so die Erfahrung in dem Bereich hatte ich damals noch nicht.
Klar,
und
die hat man halt, aber auch nicht unbedingt, wenn man in Deutschland nach dem Bachelor anfängt, ne? Ich meine,
das stimmt. Aber ich muss sagen, hier ist das Thema Praktika und Werkstudentenstellen halt irgendwie wesentlich stärker gewertet, gewichtet.
Mhm.
Ja, also das
wird anerkannt, meinst du? Also, dass wenn die irgendwie sehen, okay, der hat hier gearbeitet, hat dort schon mal ein halbes Jahr Werkstudent gemacht, dann zählt das praktisch als Erfahrung. Und dort, die haben gesagt, so, ja gut, war ja nur studiert, so ungefähr.
Ja, also das Konzept dort ist auch komplett anders. Da gibt es ja diese Riesenunternehmen, da gibt es ja keine kleinen oder eher weniger kleine Büros, Da kommst du halt immer direkt in die HR-Abteilung und kriegst dann manchmal nicht mal irgendwie eine Antwort zurück und nicht mal einen Ansprechpartner. Das war
Klar, das macht
eine
es
neue
natürlich viel
Erfahrung für
schwieriger,
mich.
irgendwie so eine individuellen Laufbahn irgendwie da zu präsentieren und zu zeigen, okay, ich kann
Ja.
doch was, ne? Oder,
Das stimmt, das stimmt. Und ich war damals, bin ich dann wieder zurückgekommen nach Deutschland und war da halt richtig scharf auf irgendwie mehr zu lernen und wieder zurück in mein Gebiet zu kommen. Und bin dann, war dann, wollte eigentlich studieren, meinen Master machen, aber ich habe da halt noch ein ziemlich gutes Jobangebot bekommen, durch Zufall. Ja, und habe gesagt, oh cool. Das Projekt hört sich super spannend an. Das war in Warschau, hat man da so einen Freizeitpark gebaut. Bin ich da als Projektmanager dann irgendwie eingestiegen und hin und her gereist. Das war sehr aufregend. Aber dann irgendwann hieß es, ja, wie sieht es denn aus? Vadim, möchtest du nach Sochi? Möchtest du nach St. Petersburg? Oder wir können dir auch eine Stelle hier in München anbieten, aber Berlin ist gerade schwierig.
Und das war
Und
Bauleitung dann, oder?
das war Projektmanagement, das Thema. Ich war da halt irgendwie gerade frisch ein halbes Jahr wieder zurück. Und das war mir halt, habe da gerade wieder eine gute Wohnung gefunden. Ja, und dachte mir so, ja, ich baue hier gerade mein Leben wieder auf.
Jetzt
Ich
wieder
würde
weg, ja.
gerne hier bleiben. Ja, habe dann beschlossen, okay, dann mache ich den Master. Und das hat mir echt viel auch gegeben, dass ich sozusagen diese 2 Jahre zwischen Bachelor und Master hatte. Auch viel selbst reflektiert und zu überlegen, in welche Richtung soll ich denn gehen, was interessiert mich selbst. Und habe dann ja, mein Master angefangen im Bauingenieurwesen wieder und konnte da halt die Fächer wesentlich besser auswählen nach meinen Interessen.
Und
Ja.
das, also du hattest aber während dem Bachelor schon relativ viele Praktika gemacht, ne, wo du gesagt hast, mal irgendwie hier verschiedene Themen und so ausprobiert, aber trotzdem hast du irgendwie diese 2 Jahre dann nochmal gebraucht, so ungefähr, um wirklich dir klar zu werden, wohin du eigentlich willst.
Also das war eigentlich ein konstanter Prozess sozusagen der Orientierung und einfach nur ausprobieren und zu sehen, ist das was für mich oder ist das jetzt nichts für mich? Ja, und das war halt so denn der Fall im Masterstudium, dass ich deshalb meine Wahl halt wesentlich genauer treffen konnte. Das fiel mir vielmehr wesentlich einfacher als damals im Bachelor, in welche Richtung geht's. Aber so richtig war ich irgendwie noch nicht angekommen, wo ich hin wollte, ja. Bin halt viel konfrontiert worden mit dem Thema, ja, diese konservative Baubranche, wie ich das damals halt irgendwie empfunden habe. Ich habe dann meine Masterarbeit über Michael Reynolds geschrieben. Der hat damals in den 70er Jahren ist er in die Wüste von New Mexico gezogen, in den Staaten, und hat angefangen aus Sachen, die rumlagen, Gebäude zu bauen. Und hat daraus halt so ein komplettes Prinzip entwickelt, das Earthship-Prinzip. Und das war dann meine Masterarbeit. Wie können wir sowas auch hier in Europa machen?
Also
Da
aus
war ich
Materialien,
fasziniert.
die halt da sind,
Genau.
was zu bauen, Strukturen.
Genau, zum Beispiel aus alten, alte Reifen. Dort hat Michael Reynolds einfach Erde reingestampft und daraus hat er halt drei Wände zum Beispiel aufgebaut. Und dann vorne war noch komplett Vollverglasung. Und das hat er sozusagen diese thermale Masse für Aufheizung genutzt. Und also zwar, wie gesagt, wie ein Schiff auf dem Meer, bloß ja, auf der
An
Erde.
Land, ja.
Ja, komplett unabhängig. Das hat mich fasziniert. Und so bin ich halt in dieses Thema immer mehr Richtung Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft irgendwie gerückt, dass ich dann, nachdem ich mit meiner Ausbildung an der Uni fertig war, mir halt überlegt habe, so, okay, gut, jetzt bin ich auf dem Arbeitsmarkt wieder angekommen. Was gibt's denn hier? Ja, und dann hat man sich natürlich umgeschaut. Ja, das ist schwierig. Irgendwie hat mich nichts wirklich so gelockt. Dann bin ich auf irgendwie Richtung Holzbau gestoßen, was ich sehr interessant fand. Da hatte ich nur ein, zwei Fächer, glaube ich, Wahlpflichtfächer
Ja,
im
Holzbau ist,
Studium
glaube ich,
gehabt.
in den meisten Unis relativ wenig betrachtet, ne? Der
Das
Beton ist
war
immer sehr, sehr groß im Studium, aber
ja,
Holz ist
ganz
dann
klar.
meistens doch eher so ein kleiner Teil nur.
Sehr schade auf jeden Fall.
Ja,
Und da gibt es
ja.
natürlich ein paar Unis, die sind da richtig, richtig gut
Ja, die in der
dabei.
Forschung stark sind, die sind dann auch in der Lehre dann da besser, ne?
Genau.
Ja.
Und ja, dann bin ich als habe ich als Tragwerksplaner für Holzbau sozusagen angefangen. Und bin dann auch, wurde ich dann auch direkt schnell ins kalte Wasser geworfen, was ich sehr aufregend fand und was natürlich meine Lernkurve war extrem in der Zeit. Das gleich direkt am Anfang so ein Riesenprojekt, was ich da machen sollte. Und ja, da bin ich natürlich drauf sozusagen aufgegangen in dem Thema, weil ich das so faszinierend und interessant fand.
Ja.
Und
Gut, das heißt mit der, sag ich mal, mit deiner Idee, okay, ich mache was mit Nachhaltigkeit und dann war eben der Holzbau da am nächsten dran, ne? Ich meine, in der Baubranche, klar, ist das wahrscheinlich die einzig logische Konsequenz, zumindest jetzt, wenn man ein etabliertes Büro will, irgendwie was zu machen, wo man eben der Nachhaltigkeit am nächsten ist, ne?
genau. Also dann ja, war ich da einige Jahre tätig und bin da halt immer tiefer reingerutscht in den Holzbau, besonders halt in den urbanen Holzbau. Und habe mich immer tiefer mit dem Thema auch befasst, wie bauen wir überhaupt?
Okay.
Wie können wir denn überhaupt nachhaltig bauen? Ja, was ist denn überhaupt der Status quo? Weil in der Zeit war ich in so einer Holzbaublase sozusagen. Für mich war alles Holzbau, ja. Und das war üblich. Und
Ja.
als ich dann letztes Jahr aus dieser Blase irgendwie rauskam, ja, mich mal irgendwie zur Corona-Zeit ein bisschen umgeschaut habe, ja, was gibt's denn da? Was gibt's denn überhaupt so noch?
Ja.
Ja. Da habe ich halt gesehen, wie viel überhaupt Stahlbeton, wie viel in Stahlbeton gebaut wird und wie da noch die, was für großen Herausforderungen da irgendwie noch sind, überhaupt in Holz zu bauen. Das war mir so nicht klar, weil ich halt genau aus dem Gebiet komme. Das, ja,
Ja, das ist
natürlich tut
eigentlich,
man das.
ist
Ja.
eigentlich krass, ne? Weil, ich sag mal, für alle anderen, die so mit dem Holzbau weder im Studium noch danach eigentlich viel zu tun haben, ne? Gebäude sind aus Beton, Mauerwerk und klar, fürs Dach brauchen wir halt alles mal ein bisschen Holz, aber eigentlich bauen wir halt eigentlich nicht damit so wirklich, ne? Und dann bei dir ist genau umgekehrt, weil du halt in diesem Büro warst, das praktisch nur das gemacht hat, hast du dann deine Erfahrung eigentlich genau umgekehrt. Da sieht man mal, wie sehr man
Ja.
eigentlich durch sein direktes Umfeld dann da geprägt ist und auch irgendwie beeinflusst ist oder die Welt wahrnimmt, sage ich mal, ne?
Ja, auf jeden Fall. Das ist super spannend. Und als ich dann gesehen habe, ich habe dann mal immer mal geschaut, okay, wie viel Holzbau haben wir denn überhaupt in Berlin? Ja, und dann okay, die Holzbauquote lag irgendwas bei so 12% bei Wohnungsbau.
Okay.
Ja, und aus dem Bereich komme ich und denke, 90, fast 90% wird in Stahlbeton gebaut. Das ist echt eine hohe und eine große Nummer und allein schon vom Material her
Ja.
auch. Wie ist das denn überhaupt mit dem CO2? Ja, da gibt es ja eine schöne Analogie. Irgendwie, wie ist es? Ein Kubikmeter Beton verbraucht 800 Kilogramm CO2 und eine Tonne. Quatsch, ein Kubikmeter Holz bindet eine Tonne CO2. Ja, also das ist eine Differenz von 1,8 Tonnen. Also jetzt ganz vereinfacht dargestellt. Und allein schon daran sieht man ja auch, weil es wird sich ja immer weiter fokussiert auf das Thema der Nutzung. Ja, also sprich, wie kann man die TGA-Planung möglichst effektiv ausführen, dass zum Schluss während der Bewirtschaftung einer Immobilie weniger CO2 ansteht,
Gut, weil man den ganzen
emittiert
Lebenszyklus
wird.
einfach betrachtet, ne? Und nicht nur den
Genau,
Bau, sondern ja.
und ich war da, ja, und was ist mit davor und danach? Also man kann doch jetzt nicht einfach dieses CO2 einfach so ja, weg sich schön rechnen. Ja, und dafür setze ich mich auch ein, dass das Thema irgendwie mehr auch ins Gedächtnis von Bauherren irgendwie rückt, dass wir halt schauen müssen. Ich meine, die Baubranche hat einen unheimlichen großen Hebel,
Auf
auch
jeden
allein
Fall.
schon bei der Emission für CO2. Da ich abwarte, zwischen 30, 35% irgendwie liegt der Bausektor mit den Gebäuden und der Nutzung. Abfall ist auch noch so ein großes Thema. Da liegt irgendwie, da habe ich letztens irgendwas gelesen, von 58% des Abfalls ist auf Bauabfall irgendwie zurück zu beziehen. Also
Ja klar, ich
ja.
meine, dem gegenüber ein Haushaltsmüll, wenn man Baustellen sieht, ne, was da produziert wird an Müll, das sind halt immer gleich ganz andere Mengen einfach als woanders, ja.
Ja, auf jeden Fall. Und letztes Jahr hatte ich halt, ja, hab ich mich ein bisschen umgeschaut. Also ich war dann irgendwie in diesem Thema der Nachhaltigkeit in der Kreislaufwirtschaft und habe halt viel Neues kennengelernt. Unter anderem bin ich auch auf diese ganze Start-up-Szene irgendwie gestoßen, weil für mich war das immer so was Faszinierendes. Damals, ja, so Silicon Valley, wo halt die ganzen Start-ups rauskamen, Google und eBay und die ganzen Büros, wie sie gestaltet waren, und das Thema New Work, ja, auch. Und da blicke ich immer zurück auf den Bausektor und dieser noch relativ zurückhaltende, noch eher konservative Methodik, die häufig dann halt gefahren wird. Und habe halt gesehen, ich würde das gerne ändern, auch für mich, dass irgendwie diese Themen größer irgendwie, also zumindest in meinem Leben, dass ich das Thema New Work irgendwie jetzt mal erschaffe, auch für mich selbst und irgendwie mehr nachhaltiger ja, arbeiten kann also mehr im Thema Nachhaltigkeit so.
Und du lebst ja jetzt in Berlin oder hast auch in Berlin studiert, also
Genau,
und
beides, ja.
ich meine, also jetzt gerade die Start-up-Landschaft oder sowas, ne, da ist ja Berlin eigentlich so die Vorzeigestadt Deutschlands überhaupt, ne? Und ich hätte, oder ich sag mal auch, was Nachhaltigkeit und so angeht, ne, ist ja schon eine, sag ich mal, zumindest so das, was man hört, ne? Ich bin jetzt selten in Berlin und kriege das wirklich live mit. Aber so von außen betrachtet zumindest, würde ich zumindest denken, dass dort auch sich ein bisschen schon auf die Bauwirtschaft einfach ausbreitet, ne? Aber so wie ich das jetzt bei dir anhört, ist es eher nicht der Fall, sondern die Bauwirtschaft ist genauso konservativ und so, wie sie der Rest von Deutschland kennt. Und es gibt halt dann diese Start-up-Kultur, Nachhaltigkeit-Schiene, die fährt so parallel. Und die Baubranche macht irgendwie so, macht mal, aber lasst uns damit in Ruhe, so ungefähr. Oder gibt es schon irgendwie so Schnittstellen, wo man merkt, okay, hier trifft das irgendwie schon eher aufeinander?
Also, das kann ich schwer beurteilen. Ich weiß nur das, was ich für mich herausgefunden habe und halt meiner Vorstellung ist das noch, die Annäherung ist noch ganz vorsichtig. Ja, dass besonders halt renommierte Büros, also es gibt grundsätzlich ganz große Unterschiede, auch bei den unterschiedlichen Büros natürlich. Einige gehen natürlich voll in die Zukunft, voll Richtung Innovation und einige machen genau das Gegenteil, dass sie natürlich an ihren alten, bewährten
Klar.
Methoden, ja, das ist natürlich auch von jedem Unternehmen
Logisch.
selbst abhängig.
Ja.
Ja,
Gut, ich meine, das
also,
ist in allen Branchen so, ne? Also ich meine, es gibt, das
ja.
ist selbst in der IT-Branche war das ja auch schon immer so, ne? Dass es halt die Alten gab, die da geblieben sind und dann kamen halt irgendwann die Neuen, als Google und Co. neu waren, haben sie die anderen abgehängt, ja? Ich denke, das ist irgendwie so
Und
ein natürlicher
ich glaube,
Prozess, ja.
genau, das ist ein natürlicher Prozess, dass halt Innovation und Mut auch denn irgendwie entlohnt wird durch Aufträge und durch zukünftige Projekte.
Auf jeden Fall.
Und dass sich dann irgendwann dass sich halt so automatisch lösen wird. Wer springt auf den Zug auf sozusagen? Wer probiert was Neues, riskiert ein bisschen was? Natürlich mit Risiko kommen dann Riesenchancen. Ja, und das zeigt sich, einiges kann super schnell gehen. Natürlich, es hieß immer so, ja, BIM kommt,
Kommt immer noch.
aber also einige Büros sind da ganz vorne mit dabei und andere haben noch
Klar,
nie was davon gehört.
ist
Ja,
so,
also das ist auch verrückt.
ich denke, ich meine, das ist halt natürlich auch, also einmal liegt es natürlich am Büro, aber natürlich auch an der Projektgröße, die man bearbeitet, ne? Also ich denke, umso größer die Projekte sind, umso eher ist natürlich auch dann irgendwo eine Bereitschaft oder auch ein Zwang da, irgendwie halt in BIM zu arbeiten, während hier halt für ganz kleine Projekte das, sag ich mal, auch einfach noch unwirtschaftlich ist vielleicht. Oder vielleicht auch alle
Das stimmt.
Projektbeteiligten, wenn du dann als Büro der Einzige bist, der irgendwie BIM macht, dann macht das Ganze keinen Sinn, ne? Wenn alle nachfolgenden Gewerke praktisch eigentlich sagen, nö, machen wir nicht, brauchen wir nicht, dann ist natürlich irgendwie auch schwierig. Jetzt warst du gerade ein bisschen weg. Jetzt bist du wieder da, ja.
Ja, ich sehe auch Verbindungsschwierigkeiten gerade.
Ja, aber jetzt höre ich dich wieder gut.
Okay. Oh, super, super. Warte, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Büros, ach so, genau, die BIM-Thematik. Und zwar, ich bin der Meinung, man sollte genau bei diesen kleinen Projekten anfangen, um das zu üben. Ja, weil wenn dann das erste große Projekt plötzlich kommt und aufgrund von der hohen Komplexität dann BIM erforderlich ist und
Klar.
man in dem Bereich gar keine Erfahrung hat, aber ich denke, man braucht einfach, man muss diesen Workflow irgendwie erlernen und
Auf jeden
herausfinden.
Fall. Ja.
Und das,
Gut, und ich meine,
ja.
man muss halt dann auch. Ist natürlich auch immer so, ne? Wenn jeder sagt, oh ja, aber irgendwie, ich warte mal, bis die anderen mit BIM anfangen, und dann ist es natürlich auch schwierig, ne? Und so, sag ich mal, wenn man jetzt dann in der Rolle des Planers oder so ist und dann einfach sagt, okay, wir machen jetzt mal BIM und ich gebe dem Heizungsbauer und dem Elektriker und so weiter jetzt einfach mal halt das Modell weiter und sag mal, okay, das ist jetzt irgendwie Stand der Technik, wir machen das jetzt mal so, wir fänden es irgendwie gut, wenn ihr da mitmacht. Und so kriegt man halt vielleicht den einen oder anderen, der vielleicht dann sagt, ach ja, cool, ne, kenne ich gar nicht, probiere ich mal aus. Und wird auch genug geben, die sagen, komm mir nicht mit sowas, ne, ich habe genug Arbeit, lass mich in Ruhe. Aber klar, irgendwo muss man mal anfangen, ne.
Ja, die Auslastung ist ja auf jeden Fall da. Also
Ja.
die Baubranche, der geht es ja gut, ja.
Ja.
Also es ist jetzt kein Thema, dass es nicht an Aufträgen scheitert, aber ich glaube, das bringt halt auch ein bisschen die Herausforderung für die Unternehmen, dass, weil es einfach weil gerade so viel Arbeit ansteht, dass genau deshalb jetzt noch zusätzlich was Neues lernen manchmal ja sehr zeitintensiv ist und dann
Auf jeden
wird
Fall.
es halt gerne auch nach hinten geschoben.
Ja. Ja, es wird halt oft, ich meine, ich kenne es ja auch selbst, ja. Es ist halt so, dass man, wenn man jetzt darin Zeit investiert, wird man irgendwo effektiver und spart in der Zukunft dann Zeit bei allen Projekten. Aber trotzdem muss man irgendwie erstmal diese Überwindung eben bringen, ja, und sagen, okay, jetzt nehme ich mir halt mal irgendwie die paar Tage Zeit, lese mich da ein und probiere das mal bei einem Projekt. Und übt das dann in zwei, drei Projekten, bis dann wirklich irgendwie eine Zeitersparnis in Zukunft dann eintritt. Da muss man sich am Anfang halt wirklich dann einfach ein bisschen überwinden und die Zeit aufbringen, um das einfach mal auch zu etablieren, ja.
Ja, das stimmt. Und aber BIM bringt ja noch viel mehr mit sich. Also allein schon
Klar.
kritisch gesehen mit der HAI, da müssen natürlich auch einige weitere Bedingungen gegeben sein. Wie ist das in, ich glaube, Finnland ist der Vorreiter mit diesen Integrated Project Delivery. Heißt das
Okay,
so?
kenne ich nicht.
IPDs. Das geht halt, also das Prinzip ist halt ein bisschen dieses Bonus-Malus-Prinzip, dass man nimmt sich ein Budget sozusagen, also es wird mit offenen Büchern sozusagen das Projekt gestaltet, dass man Einsicht in die Kalkulation hat und mit dem Bauherrn wird gesagt, okay, so viel wird das kosten. Ja, wenn jetzt zum Schluss, dann gibt es natürlich drei verschiedene Situationen, die dann entstehen können. Entweder das Bauvorhaben ist günstiger. Das heißt, dann entsprechend gibt es da so einen kleinen Gewinntopf für die ganzen Planer und Ausführenden.
Wo jeder einen Teil kriegt dann.
Ist das Projekt genau so, wie es auch berechnet wird, dann genau das wird auch so, wie geplant, wird auch
Ja.
so wird auch abgerechnet. Oder ist es nochmal teurer geworden? Dann gibt es natürlich noch mehr Kosten und der Topf mit dem Gewinn wird geschmälert.
Okay.
Ja, und also nicht nur für eine Partei, sondern für alle. Ja, und das regt natürlich auch sehr an, dass die einzelnen Parteien miteinander kooperieren, beziehungsweise, wie war das?
Ja, dass man halt einfach
Kollaborieren, genau, das war
richtig.
das Wort, kollaborieren.
Ja.
Halt so neue Innovationen auch heranbringen, weil man halt gemeinsam im gleichen Boot ist.
Klar.
Das finde ich super.
Das
Finde ich
klingt
super.
gut, ja, weil ich meine, wir haben ja genau oft den gegengesetzten Fall, nämlich dass jedes Unternehmen irgendwie probiert und merkt, okay, es wird teurer oder wir stellen Nachträge, um natürlich den eigenen Gewinn immer zu erhöhen. Das Gesamtprojekt wird zwar dann teurer, aber man selbst hat ja irgendwie einen höheren Gewinn, weil man jetzt hier gerade nochmal irgendwie 5 Nachträge einbringen konnte oder sowas. Und das ist natürlich dadurch dann irgendwie so ein bisschen ausgeschaltet, ne? Weil dann
Das,
man
genau.
verringert den Gewinn praktisch, wenn man anfängt, irgendwelche Nachträge zu stellen, die vielleicht gar nicht sein müssten oder die man hätte
Das
vielleicht vorher planen können, ja.
Thema ist halt Best for Project. Ja, also das Beste für das Projekt, nicht für die einzelnen Teilnehmer. Und das, ich bin sehr überzeugt, dass das gut funktioniert, weil so probiere ich auch immer zu arbeiten, dass ich natürlich projektbedingt schaue, was macht am meisten Sinn, wie was zu planen. Ja. Und ich als Tragwerksplaner, ja, berate halt gerne Bauherren, Architekten, wie kann man etwas möglichst effektiv planen. Und wenn ich dann aber halt auf meine Planung zurückschaue, sagen kann, so, ja, das Ding habe ich gebaut und das ist ziemlich geil. Ja.
Ja, klar.
Also
Ja. Genau, und das hat auch
das.
das gekostet, was wir vorher gedacht haben, dass es kostet nicht das Sechsfache. Ja. Natürlich auch
Ja,
ganz
nee,
nett.
noch besser, es war sogar
Ja,
günstiger.
oder
Es war
das, ja.
sogar kosteneffektiver,
Ja.
ja, das ist natürlich, da freut sich auch der Bauherr, ja,
Klar.
also das ist natürlich super und also grundsätzlich auch ein weiteres Thema ist, weshalb BIM auch so interessant ist das Thema der Vorfertigung. Das hat man ja besonders im Holzbau viel, dass man da die digitalen Schnittstellen auch zwischen den einzelnen Projektbeteiligten hat. Von der Planung bis ganz hinten zur Ausführung und dann noch weiter mit der Bewirtschaftung und im besten Fall sogar beim Rückbau, dass man sogar die Materialien wiederverwenden kann. Ja, und darüber spreche ich auch gerne über diesen riesen Vorteil, was natürlich Holz bietet. Unter anderem, dass es natürlich nachhaltig ist, ein tolles Wohnklima schafft, ist natürlich dieser enorme Vorfertigungsgrad. Wenn man mal betrachtet, also Autos sind relativ günstig. Also als sie damals, als gerade Autos erfunden wurden, ich glaube preislich war das nochmal eine andere Kategorie, wenn man
Klar.
sie auf heute bis auf heute beziehen würde. Und jetzt ist es halt, ja, ist es halt, kann man sich ein Auto leisten. Und bei Gebäuden fühlt es sich an, das ist immer noch alles sehr individuell. Ja? Und dass man halt das, was damals der Herr Ford, Sir Ford, nee, Ford
Ort.
entwickelt hat, das Prinzip natürlich auch für die Baustelle, dass man die Qualität hochtut, dass man Zeitersparnis in der Montage hat, dass man ja einfach eine saubere Baustelle auch zum Schluss hat. Und ich hatte jetzt vor meiner Haustür hatte ich eine Baustelle. Das war so ein ganzer Block, wurde bebaut, Stahlbeton. Ich glaube, das hat sich 2 bis 3 Jahre gezogen, bis jetzt. Also jetzt langsam ziehen die Mieter ein. Ja. Und wenn ich halt schaue, so, okay, wäre das in Holzbauweise entstanden, dann würde, schwer einzuschätzen, weniger als ein Drittel der Zeit, sogar, wenn nicht sogar noch schneller. Also ich meine, da kann man ja wirklich ein Geschoss in mehreren Tagen aufstellen, je nachdem, wie groß es ist natürlich. Und also
Du hast ja jetzt auch gesagt, dass du schon oder in deiner Zeit als bei der Firma, wo du auch die Tragwerksplanung im Holzbau gemacht hast, dann auch schon größere Häuser oder Mehrfamilienhäuser da in Holzbauweise mit betreut hast. Und ist das in Berlin entstanden oder wo und wie groß waren die Projekte da?
also ja, das war 5 Gebäude, ja, meist fünf etagig zum Beispiel, im kompletten Holzbau. No, Moment, Holzhybrid müsste man genauer mal sagen, weil der aussteifende Kern war aus Stahlbeton, und der Rest war halt aus Holzbau. Das war mein erstes Projekt, eine Quartiersbebauung. Und dann ging es halt Richtung 5, 6, 7 etagige, geschossige Lückenbebauung in Berlin,
Aber
so
auch alles
Themen.
dann in so einem Holzhybrid.
Genau,
Ja.
Holz-Hybrid-System.
Das ist aber dann, ich sag
Also.
mal, für Deutschland schon auch relativ einzigartig, oder? Also ich kenne jetzt in Deutschland, glaube ich, nicht viele Projekte, wo sechs, siebengeschossige Holzbauwerke entstanden sind. Ist das
Also,
ein Büro, das da sehr, sehr speziell der Vorreiter da ist, oder?
teilweise schon, ja.
Okay.
Ja, also, ja, also das höchste Holzhochbau, das höchste Holzhochhaus ist ja von meinem ehemaligen Büro wurde gemacht. Das Skyo, mittlerweile entsteht ja schon Neues. In Hamburg, glaube ich, ist auch die Wildspitze oder The Wood oder die haben es mittlerweile umbenannt. Ich weiß gar nicht. Da bin ich auch schon sehr gespannt, was da entsteht in der Zukunft.
Ja.
Ja.
Ich meine, jetzt, also Holz war ja jetzt die letzten Jahre auch, sage ich mal, schon stark auf dem Vormarsch, würde ich sagen. Gerade auch eben durch das Thema Nachhaltigkeit. Jetzt kam ja irgendwie Anfang des Jahres dieser Preisboom oder sowas da im Holz. Meinst du, dass das dem Ganzen jetzt irgendwie nochmal so einen Rückschlag gibt? Oder also meinst du, der Einfluss ist eher
Also,
gering davon?
wie ich das gerade empfinde, ist, es ist, ja, es ist ein kleiner Widerstand zum Merken, dass auch einige Projekte kurz pausieren. Aber ich bin der Meinung, und auch andere Experten sind der Meinung, dass es jetzt nur eine temporäre Spitze sozusagen gerade ist. Dass Anfang des nächsten Jahres sich das wieder etwas beruhigt, wenn einfach die Kapazitäten von den Sägewerken
Sich alles wieder ein
weiter
bisschen
erhöht
normalisiert
werden
auch.
und die Nachfrage, dass die Nachfrage bedient werden kann.
Gut, klar,
Und
es war halt irgendwie
also.
so ein Peak, wo gerade, sage ich mal, die Produktion einfach auch durch Corona und so weiter im letzten Jahr alles ein bisschen eingeschränkt war. Die Handelswege waren eingeschränkt, dafür war die Nachfrage auf einem extrem hoch. Das ist natürlich irgendwie kommt natürlich viel zusammen, einfach
Also,
um so einen Peak auszulösen, ne?
ja, noch, also da kommt ja richtig viel zusammen,
Ja,
was
es gibt noch
da
genau ein
war.
paar mehr
Da war ja
Punkte, ja.
sozusagen dieser Handelskrieg zwischen den Staaten und Kanada. Ja, deshalb gab es, und das Holz, deutsche Holz ist relativ günstig,
Ja.
auch auf dem Weltmarkt. Das heißt, ja,
Das musste
also,
eigentlich sowieso auch steigen.
ja.
Ja, zumindest wenn man international sein Holz verkauft, ja.
Ja, also wenn ich sowas lese, dass ja, wie das dann Holz irgendwo aus dem Ausland importiert wird, obwohl wir so viel Holz haben, ist das immer ein bisschen traurig zu lesen, aber
Gut, ich meine, es ist wie in allen Branchen, es wurden halt ja auch viele, sage ich mal, kleine lokale Sägewerke und so weiter, wurden ja halt auch einfach über die letzten Jahre, Jahrzehnte nach und nach abgebaut und alles halt in die großen übertragen. Und dann ist natürlich auch schwierig, dann irgendwie so regional irgendwie zu sagen, okay, wir fahren jetzt einfach mal hier die Produktion wieder hoch und weil das halt alles sehr groß ist, sage ich
ja,
mal, ne?
das ist halt auch der größte Flaschenhals. Das ist halt genau diese Sägewerke und wie ich das verstanden habe, die Trocknung.
Okay,
Ja,
ja.
weil besonders so die kleinen Sägewerke, die haben halt nicht so viel Platz, wo sie halt das ganze Schnittholz trocknen können,
Ja.
Rundholz. Und deshalb ist es da, geben die großen Sägewerke da natürlich ja, den Ton an. Ja, und
Klar, und für die ist es natürlich auch viel einfacher, irgendwie Holz dann auf einmal nach China zu verkaufen, ja, während irgendwie ein kleines Sägewerk im Ort gar nicht auf die Idee kommen würde, irgendwie das jetzt groß zu exportieren, ne? Ich denke, das hängt natürlich alles irgendwie schon zusammen.
ja, das stimmt. Aber gut, deshalb heißt es halt auch ressourcensparend bauen. Ja, und ich bin halt ein großer Fan davon, dass man natürlich die Stärke der Materialien verwendet. Ja, also ich habe halt selber gar kein Holzdogma. Also ich sage, das ist mir eigentlich egal, Holz, ob das Gebäude komplett aus Holz ist. Ich sag mal, was macht Sinn, es auszuführen? Weil es gibt halt einfach unheimlich viele Anforderungen
Klar.
an das Bauwerk. Und wenn, da gibt es die Bauphysik, da gibt es die TGA-Planung. Also das alles geht ja aufs Tragwerk hinaus. Und dann natürlich die Architektur. Das muss ja alles irgendwie miteinander abgestimmt werden. Und manchmal macht es halt auch wirklich Sinn, vielleicht mal einen Stahlträger zu benutzen, wenn man einfach gerade die Raumhöhen nicht hin, auf die nicht hinkommt. Also.
Nee, sehe ich auch so. Ich denke, man darf sich da auch nicht zu sehr versteifen halt und sagen, okay, ich mache jetzt
Ja.
irgendwie Holzbau und jetzt muss aber auch wirklich jedes Teil irgendwie aus Holz sein. Wie du schon gesagt hast, ne, wenn wir halt nun mal irgendwie einen aussteifenden Kern brauchen, sei es wegen Wind- oder Erdbebenlasten und der ist halt nun mal in Stahlbeton jetzt an der Stelle das effektivste und günstigste und beste und dann macht man das so, ja, denke ich. Macht eben auch Sinn, ja, wenn man da, wie du sagst, einfach sich auf die Stärken jedes Werkstoffs, jedes Materials da irgendwie verlässt oder zurückgreift und dann, denke ich, dann in Summe praktisch das effektivste, effizienteste Gebäude da rausbringt.
Ganz klar. Also das, ich bin damals, ich glaube, irgendwann in meinem bei historische Bauwerkskonstruktion, irgend so ein Fach, bin ich auf Santiago Calatrava gestoßen, den spanischen Architekten, Ingenieur sozusagen. Und ich war ein bisschen fasziniert von seinen Bauwerken, dass er halt genau diese Stärken auch verwendet hat, wie für Beton hat er halt, der kann halt gut den Druck aufnehmen, hohen Druck, dann den Stahl für starke, hohe Zugkräfte und Holz für halt so filigrane Querschnitte, die er halt dann halt so gestalten kann. Da war ich hin und weg, fand ich super. Ja.
Ja, ich denke, das ist auch, also ist ja dann letztlich auch die Königsdisziplin, sage ich mal halt, ne? Dann eben das Beste aus allem rauszuholen.
Ja.
Okay, und dann hast du jetzt die letzten Jahre, sage ich mal, als Tragwerksplaner in diesem Büro für Holzbau gearbeitet. Im letzten Jahr dich dann so ein bisschen weiter umgeschaut und jetzt selbstständig gemacht, oder?
Genau, ich habe mich Anfang diesen Jahres selbstständig gemacht und ja, irgendwie mag ich mich selbst in so eine unangenehme Situation zu bringen, wo ich halt schwimmend gehe,
Ja,
ja.
gut, hat, so wie du erzählt hast aus deinem Lebenslauf, irgendwie mal nach Australien einfach mal gucken und so, klingt schon so, ja, dass man einfach auch immer so ein bisschen eine neue Herausforderung braucht, ne?
Ja, ich glaube, da ist ja wirklich, das ist ja, ich verbinde das viel auch mit Wachstum, dass ich halt sehe, wenn ich stagniere, dass es halt gilt, halt, ja, okay, jetzt bin ich so sehr in der Routine sozusagen, das fällt mir so einfach und ich brauche eine
Ja,
Herausforderung, ja,
und
und
also
dann.
ich glaube, was auch eine große Rolle spielt, wie du vorhin gesagt hast, du warst in dieser Holzbaublase halt irgendwie drin und man sieht gar nichts mehr irgendwie links und rechts, ne? Oder kriegt gar nicht mehr, also ist so ein bisschen von der Realität dann eigentlich weg, weil man so sehr in diesem Tunnel dann drin ist. Und ich glaube, da ist es dann halt auch einfach immer ganz schön, da wieder rauszukommen und auszubrechen und sagen, ja, Moment, eigentlich will ich aber nicht in so einer Blase sein, sondern ich würde gerne irgendwie in der Realität leben und muss jetzt einfach mal wieder da raus, ne?
Ja, und als Selbstständiger hat man natürlich die Freiheit, das zu machen, wo man wirklich auch, ja, alles zu machen, was man möchte. Und ich habe ganz klar meine sozusagen Vorstellungen von dem Thema Nachhaltigkeit. Und nicht nur, ich meine das jetzt nicht nur im ökologischen Sinne, sondern grundsätzlich auch wie man miteinander arbeitet, wie man Geschäftsbeziehungen aufbaut. Weil ich mag einfach das, was ich mache. Darauf habe ich halt super Lust gehabt und dann gesagt, okay, ich probiere das mal jetzt selber zu machen. Und bin dann einfach mal erneut ins kalte Wasser gesprungen, ja, und ohne viel schwimmen zu müssen, irgendwie ist es mir sofort von Anfang an gelungen, irgendwie den Fuß zu fassen und dass ich sehr viel auch positives Feedback erhalten habe. Aber natürlich habe ich da auch viel Arbeit reingesteckt. Aber
Klar,
es hat sich nicht wie Arbeit angefühlt. Es war irgendwie so ein innerer Antrieb, so, oh, jetzt viel, viel sich mit anderen Persönlichkeiten austauschen zu verschiedenen Konstruktionen, zu verschiedenen Ansätzen. Also es war eigentlich eher so die reine Neugier, die mich da gepackt hat und die mich geleitet hat.
ich meine,
Ja,
das ist ja
und
eigentlich das Schöne und das Perfekte, ne? Wenn du dann letztlich irgendwie eine Arbeit machst, die dir eigentlich nicht wie Arbeit vorkommt, weil es halt eigentlich genau das ist, was du auch machen würdest, wenn es nicht Arbeit wäre, sozusagen, ne? Weil es halt einfach das
ja.
ist, was dich interessiert. Ich denke, das ist eigentlich ja da, wo man wünscht, dass jeder hinkommt, ne? Dass man einfach das tut, wo einem Spaß macht, weil nur dann hat man eben auch diese Passion und Leidenschaft, um eben auch, sag ich mal, richtig gut zu werden, glaube ich zumindest, ne? Weil man dann einfach die Zeit investiert, ohne dass man es merkt, so ungefähr.
Richtig, also da habe ich auch auf dem Weg ganz, ganz interessante Persönlichkeiten kennengelernt, von denen man auch unheimlich viel lernen kann. Also immer, ich bin auch immer in der Ausschau nach Mentoren und nach Leuten, die schon wesentlich weiter als ich es gekommen bin
Ja.
und einfach mal
Klar.
von denen zu erfahren, ja, wie habt ihr es denn gemacht, ja? Wie hast du das damals geschafft? Wie war deine Erfahrung? Wie war dein, ja, was war der aus das das ja das Thema,
Ja.
ja,
Klar, ich
also.
meine, man muss nicht alles selbst von null neu erfinden, ne? Sondern es gibt ja Leute, die haben den Weg oder sind den Weg gegangen und haben das auch schon
Genau.
durchgemacht. Und dann kann man zumindest zum gewissen Teil ja einfach mal fragen, okay, wo waren denn die größten Stolpersteine oder was muss man machen, dass es gut geht? Das heißt noch nicht, dass alles dann perfekt und ohne Probleme funktioniert, aber zumindest kann man vielleicht das eine oder andere schon mal umgehen, ne?
Genau, dann hat man schon mal so eine Art, ah, das habe ich gehört, dass das so irgendwie so eine Schwierigkeit irgendwie darstellt.
Richtig, ja.
Deshalb schaue ich da lieber ein bisschen genauer mal hin. Und
Ja.
das ist, ja,
Und hast du jetzt
also.
dann, sag ich mal, Kunden auch schon aus deinem vorherigen Job irgendwie oder Kontakte da nutzen können? Oder jetzt, sag ich mal, schon irgendwie alles neu aufgebaut und wirklich irgendwie Akquise betrieben? Oder wie bist du da vorgegangen?
Also, das ist bei mir alles neu.
Okay.
Ja, ich hatte einige wenige Kontakte noch von früher, aber das war eher nicht als auf Kundenbasis, sondern
Okay.
als Austausch sozusagen. Und ich habe natürlich geschaut, wie komme ich überhaupt an Projekte ran, aber noch wichtiger ist, wie komme ich an die richtigen Kontakte ran, sozusagen. Einfach um weiterzukommen, auch in dem, was ich tue und um einen größeren Hebel zu haben, um etwas zu bewerkstelligen. Und da bin ich auch, deshalb auch sehr aktiv auf LinkedIn, was ich halt eine unheimlich tolle Plattform finde,
Auf jeden Fall, ja.
für den Austausch. Also, das allein schon ein bisschen ist man da ja auch in seiner Blase, sage ich
Auf
mal.
jeden Fall,
Weil also ich folge immer Holzbau, Hashtag Innovation, Hashtag,
gut, das ist allgemein die
also,
Gefahr des Internets, ja, ne, dass man halt immer das findet, was
ja,
man
das.
finden möchte,
Ja, das stimmt.
ja.
Aber und so sind mir halt auch irgendwie, bin ich mit den Leuten vernetzt worden, die auch irgendwie in meinem Bereich waren. Und darüber habe ich dann Kontakte geknüpft und darüber haben sich dann irgendwelche Projekte ergeben oder einfach nur ein Austausch. Also mir ging es wirklich in erster Hinsicht nur um ein bisschen auszutauschen und auch
Klar.
unter anderem natürlich das Thema Holzbau ein bisschen
Ja.
publik zu machen
Ja.
und davon ein bisschen
Ja.
zu erzählen,
Ja.
ja.
Ja. Ja,
Weil das
klar.
ist halt, darüber spreche ich gerne,
Ja.
ja.
Ja, klar, wie gesagt, wenn es das eine Leidenschaft macht, ja auch Sinn, ne? Dass man das dann eben auch, sag ich mal, bekannt machen will, ne? So ein bisschen. Und bist du dann jetzt aber, sag ich mal, ist so dein eher das Ziel so private Bauherren oder schon dann auch größere Projekte? Wo strebst du so hin oder?
Also da bin ich komplett
Okay.
entspannt. Also es geht mir wirklich, also weil ich ursprünglich, also ich komme ja eh aus diesem urbanen Holzbau. Deshalb bin ich irgendwie schon häufiger mit größeren Projekten involviert. Aber gerne, wenn ich Kapazitäten habe, dann ein kleines Projekt zwischendurch ist auch sehr erfrischend.
Ja, klar.
Oder halt auch was komplett Neues. Was irgendwas Richtung, ich habe auch zeitlang Wettbewerbsberatung angeboten für
Okay.
Architekten, um da ein bisschen mehr das Thema kennenzulernen und habe den Bauherrn beraten, wie es Sinn macht, welche Konstruktion, wie kann man da natürlich kosteneffizient und trotzdem nachhaltig, also besonders nachhaltig tätig sein und habe dann natürlich auch mein Netzwerk hinter mir.
Ja.
Worauf ich immer zugreifen kann und auch vermitteln kann. Das tue ich auch gerne. Wenn ich für was keine Zeit habe, dann probiere ich immer wenigstens jemanden zu nennen, so, ah, ich kenne jemanden, vielleicht kann er dir helfen. Ja, und das Du ist mir auch sehr wichtig, dass man
Auf jeden
halt
Fall. Ja.
direkt, weil das Sie ist irgendwie sowas Fremdliches. Also,
Ja gut, das Du ist halt einfach direkt persönlicher und man ist sich irgendwie näher und es hat auch, also zumindest auch für mich so ein bisschen ein höheres Vertrauensgrad. Also irgendwie, wie gesagt, ist man sich direkt so ein bisschen näher, ne? Und ja.
Beim Sie tue ich mich immer noch ab und zu schwer. Ja, natürlich. Da gibt es noch dieses Knigge. Ja, also natürlich muss man, das, wenn man beruflich unterwegs ist, muss man darauf natürlich schauen. Aber ich bin ja an sich ein lockerer Typ, der Spaß an seiner Arbeit hat. Und mit dem Sie, das bremst mich ein bisschen aus. Ja, wenn ich einen Witz reiße und dann ein Sie vorkommt, dann fühle ich mich irgendwie merkwürdig.
Ja,
Ja.
genau. Nee, das passt dann irgendwie nicht so richtig, ja. Ich meine, das ist halt auch,
Ja.
da hatte ich glaube ich ja auch mit dem Daniel Gluber da irgendwie gesprochen, dass das bei LinkedIn ja auch irgendwie so ein Teil des Ganzen ist, dass man sich eigentlich sofort duzt, egal ob man jetzt gerade irgendwie den CEO von sonst wem anschreibt. Das
Ja,
macht, glaube ich, einfach auch
ich.
viel aus, ja, weil dann geht man einfach da anders ran, allein schon beim Anschreiben, ja, wenn man irgendwie schreibt, ah, haben Sie mal irgendwie Lust, sich zu unterhalten, ja, das ist irgendwie schon so, okay, das wird eh nichts, ne?
Ja, das, also ab und zu bin ich auch in so einer Lage, so, ach, soll ich ihn jetzt mit Sie anschreiben? Weil das ist irgendwie Professor,
Ja,
Doktor,
ja.
er scheint mir schon ein bisschen älter zu sein und
Ja.
vielleicht, ja. Und
Ja.
dann ab und zu rutscht mir auch schon mal so ein Sie raus.
Ja,
Wenn ich das halt sehe, aber ich probiere immer das möglichst häufig immer das Du. Ja, das ist mir noch am sympathischsten auch
ja.
irgendwie.
Ja, gerade bei so, sag ich mal, Professoren oder sowas ist es dann, kostet ein bisschen Überwindung, ja, zu duzen. Da hat man doch dann irgendwie, vielleicht auch durchs Studium
Ja.
ist dann einfach so ein Sie doch schon relativ gewohnt. Ja.
Ja, in der Grundschule, nee, Moment, Gymnasium hatte ich meine Klassenlehrerin war die Frau Doktor, ja. Und
Okay.
für mich war das seit Anfang der Schulzeit sozusagen immer, ja, Frau Doktor, ja,
Ja,
also, ja, das,
ja. Ja, klar, das prägt sich dann so ein auch irgendwie. Ne? Ja.
ja.
Gut, jetzt haben wir
Cool.
auch viel schon, sag ich mal, Richtung Zukunft gesprochen. Aber trotzdem noch, wie siehst du so die Zukunft der Baubranche? Also, was sich einfach so die nächsten, sag ich mal, Jahre, 10 Jahre oder sowas entwickeln wird? Wo geht's so die Reise hin? Oder was siehst du auch so als spannende Bereiche irgendwie, wo gerade am Wachsen sind?
Also ich bin da gerade total fasziniert von dem Thema Robotik. Ja, und besonders halt die Vorfertigung, dieses ganze Thema der Vorfertigung. Ja, und immer mehr, natürlich einerseits durch die Digitalisierung, ja, kann man das halt direkt übersetzen und so sehr einfach, praktisch unheimlich viel fertigen können für den Wohnraum, den wir halt noch benötigen. Ja, also wie kriegt man günstigen Wohnraum gebaut, ja, indem das Bauwerk halt günstiger ist und wie kriegt man halt die Kosten runter, so wie auch damals bei den Autos, ja, dann halt eher beim Fließband, dann geht es halt auf jeden Fall in die Richtung, zumindest beim Holzbau. Ich sehe auch viele Vorteile beim Hybridbau, also zum Beispiel sowas wie Hybriddecken. Da gibt es ja dieses Holzverbunddecken, also wo dann oben nochmal eine Stahlbetonschicht sozusagen raufkommt. Das macht manchmal Sinn, aber also ja, kreislaufwirtschaftlich gesehen ist es auch kritisch zu betrachten. Aber wie gesagt, dann halt natürlich die Stärken der Bauteile anwenden. Ja, genau. So, dann sehe ich natürlich aufgrund von diesem BIM-Thema, wie schon angesprochen, ja, die Grundlage von Ausschreibungen und Verträgen müssen wir irgendwie anpassen für unsere neue Technologie. Ja, wie kann man das auch vereinen? Ich befürchte, es wird gegebenenfalls ein kleines Aussterben der kleinen Ingenieurbüros geschehen. Weil für den Bauherrn ist es einfacher, halt nur eine Ansprechperson zu haben als so viele. Ja, dass die Koordination da ein bisschen vereinfacht auch wird und auch das Thema mit der Haftung und der Gewährleistung vereinfacht wird. Was mir natürlich ein bisschen jetzt Sorgen macht, da muss man jetzt richtig schnell wachsen, damit man eine Größe hat, dass man ja, dass man kleineres Ingenieurbüro dann aufkaufen
Genau.
kann.
Gut, ich meine, irgendwie war der Prozess war ja umgekehrt auch mal, ne? Also ich meine, früher hatten die großen irgendwie Zyplin und Hochtief und Bilfinger hatten irgendwie alle früher noch ihre eigenen Abteilungen für Statik, Tragwerksplanung und haben dann irgendwann angefangen, alles outzusourcen, ja? Und dann ging es eher in die Richtung, dass es, sage ich mal, viele kleinere Büros gab, die dann solche Sachen übernommen haben. Aber ich denke auch, also stimme ich dir schon auch zu, dass natürlich auch gerade durch diese, ja, ich sag mal, Anforderungen, die halt dann auch vielleicht an so ein BIM gestellt werden, ja, dass man halt einfach jemanden braucht, der tief drin ist in diesem BIM und der sich mit den verschiedenen Softwares auskennt und so weiter. Und das fällt natürlich einem größeren Büro. Das hat halt einen, der kennt sich damit aus und der macht das für alle Projekte, während halt irgendwie ein kleines Büro, wo man alleine ist oder zu zweit, halt dann irgendwie jeder alles wissen muss, ist natürlich immer viel, viel schwieriger, ja. Und dadurch, dass eben alles komplexer wird in allen Bereichen, ist es natürlich einfacher, wenn man irgendwie ein größeres Büro ist, wo man für jeden Teil irgendwie seinen Experten hat.
Sehe ich auch so.
Und ist bestimmt, dann wird es schwieriger, ja.
Ja, ich habe als Werkstudent habe ich auch in einigen größeren Tragwerksplanerbüros gearbeitet und das ist auch ein paar Jährchen her. Da habe ich halt auch mitbekommen, wie dann plötzlich das Thema BIM auf dem Tisch war und dann es da wirklich auch BIM-Experten gab und falls man ein Projekt kam mit dem Thema, dann war da immer irgendjemand, der die Expertise hat, um für die Zukunft dann sozusagen gewappnet zu sein. Bei kleineren Büros ist das ein bisschen aufwendiger, also auf jeden Fall schwieriger, dass man sich da irgendwie alles selber beibringen muss oder dann auf Externe zuzugreifen oder halt irgendwelche Schulungen zu durchlaufen. Ja,
Klar, und das entwickelt sich natürlich auch alles sehr, sehr schnell, ne? Man muss halt dann auch, klar, ich meine, nur weil man irgendwie jetzt mal eine BIM-Schulung gemacht hat und dann wieder 1,5 Jahre nix, dann steht man ja auch wieder da, ne? Das entwickelt sich ja gerade alles so schnell, dass man da auch wirklich immer am Ball bleiben muss.
Ja, ich bin gespannt auf die Zukunft. Also es
Ja.
ist super aufregend, was auch grundsätzlich passiert. Und besonders, also weil ich halt auch aus diesem Bereich komme, was natürlich in der Zukunft auch noch anstehen wird, ganz klar ist dieses Cradle-to-Cradle-Thema, also die Kreislaufwirtschaft. Es muss einfach und verbunden wahrscheinlich mit einer, also ich halte die CO2-Steuer für berechtigt. Ja, bin ein großer Fan davon und ich meine, die ganzen versteckten Kosten, die auf unsere Gesellschaft wieder zurückkommen, die sind ja noch gar nicht eingerechnet. Auch für die letzten 100 Jahre, hunderte von Jahren, wo wir halt noch sehr viel CO2 emittiert haben, durch halt Stahlbeton zum Beispiel. Dass das letztendlich in den Preisen auch wiedergegeben sein muss. Also ja, das ist ein Thema, was auch immer größer natürlich sein wird. Gleichzeitig natürlich, wie kriegt man halt diesen ordentlichen Wettbewerb her? Und ja, letztendlich leben wir, also es ist ja alles sehr global. Und da muss man halt schauen, wie auch die anderen Länder da
Das
mitmachen.
ist leider so,
Das
ja. Wenn die
ich
Chinesen
meine,
halt was anderes planen und anders sind, dann kann man
das
leider
ist die
zurzeit nicht so
große.
richtig viel ausrichten, ne, auf der Welt. Wenn man da,
Der Klimawandel ist ja die große Herausforderung, der wir entgegentreten sozusagen, ja.
genau,
Und
aber halt als Weltgemeinschaft, ne, da
ja.
ist natürlich auch dann einfach eine, sag ich mal, bessere und ja, bessere Kommunikation weltweit notwendig, ne? Dass man sich da halt auch einfach einig
Ich
ist.
bin genau, ich bin der Meinung, also auch einfach mal mutig sein. Ja, einfach mal machen, ja, und nicht schauen, so, oh, das hat ja noch niemand anders gemacht, sozusagen, ja. Ich weiß noch damals, meinem letzten, vorletzten Semester an der Uni war das so, ja, wir wollen jetzt gerne einen Urban Garden bauen, ja. Und dann war erstmal, ja, kam zum ersten Meeting irgendwie so 50 Leute. 40, 50 Leute waren dort und so alle voll engagiert. So, oh ja, wir werden jetzt einen Urban Garden bauen. Und dann irgendwann, als wir anfangen wollten, ja, gut, wir machen Meeting und wir fangen jetzt an. Und dann waren da nur noch fünf. Wir waren zu fünf. Und dann so, okay, was ist passiert? Und weißt du was? Ist doch egal. Ist doch egal. Lass uns einfach mal unser Ding machen. Ja. Und nächstes Semester, ja, als es dann wieder hieß, okay, Urban Garden, waren dann plötzlich irgendwie 70 Leute da. Und jetzt die Jahre später ist halt fast die komplette Fläche, die wir damals bekommen haben, komplett ein Dschungel, ein urbaner Dschungel geworden. Ja. Was man auch sieht, ist, okay, einfach mal ein paar Leute trauen sich was, laufen sozusagen vor. Und wenn die anderen das sehen, wie geil das doch ist, was die machen, dann springen sie so oder so irgendwie auf den Zug auf. Ja, und ich bin halt der Meinung, ich möchte nicht warten, bis es soweit ist, sondern ich möchte gerne dieses Thema einfach angehen und einfach machen. Ja,
Nee,
und
sehe ich genauso. Deswegen, ich denke auch irgendwie, sich Sorgen zu machen, weil man jetzt irgendwie ein kleines Ingenieurbüro ist, das müssen vielleicht die kleinen Ingenieurbüros machen, die noch die gleiche oder genauso arbeiten, wie sie die letzten 50 Jahre gearbeitet haben und vorhaben, das auch die nächsten 50 Jahre zu machen. Ich glaube, die werden tatsächlich Probleme kriegen. Ich glaube, wenn wir jetzt sagen, wir sind kleine Ingenieurbüros und sind aber am Puls der Zeit oder vielleicht sogar noch einen Ticken weiter vorne, glaube ich nicht, dass wir tatsächlich uns Sorgen machen müssen, dass es uns irgendwie erwischt. Aber finde ich auch, also gerade dieses, sag ich mal, Risiko eingehen und vorausgehen, ist eigentlich so ein bisschen auch das, was ich im Podcast als fast von jedem als Fazit am Schluss bekomme. Ich frage immer so irgendwie, ah ja, was ist denn irgendwie so, was würdest du irgendwie so jungen Leuten raten, irgendwie was? Ja, was ist so dein Tipp, ne? Und fast alle sagen eigentlich so, ja, einfach machen halt, ne?
Genau das habe ich mir auch gerade, das hatte ich im Hinterkopf. Ne? Was würde ich jemand sagen? Ja, einfach ausprobieren, ja. Ja.
Nee, weil das ist halt jeder, der, sage ich mal, noch vor diesem Prozess oder vor dieser Entscheidung steht, hat natürlich irgendwie Riesenangst oder so und denkt halt, oh, was könnte alles passieren und halt total viele Risiken und so. Aber jeder, der es dann gemacht hat, sagt hinterher so, ja gut, eigentlich war es überhaupt nicht schlimm irgendwie so, ne? Klar wusste ich irgendwie nicht so richtig, was auf mich zukommt und was zu machen ist und so, aber das ist halt nicht so schlimm, ne? Und irgendwie hat halt jeder, der es durchgemacht hat, die Erfahrung gemacht, okay, das war so ein Hindernis, aber eigentlich ist es gar kein Hindernis hinterher.
Ja. Also, cool.
Ja, spannend.
Toll,
Also,
toll, toll. Ja, das ist auf jeden Fall richtig, richtig interessant. Also ich bin auch ganz fasziniert und aufgeregt über die Zukunft, weil da irgendwie so viele Themen irgendwie kommen. Und ich glaube, man muss da einfach nur ein bisschen auch geduldig sein. Und einfach machen und schauen, was da auf einen denn zukommt und mit der aktuellen Gegebenheit einfach lernen umzugehen. Ja, also was ist jetzt aktuell auch wichtig? Was sind die Prioritäten? Ja, und so ist das ist auch meine Herangehensweise sozusagen. Das Wichtigste zuerst.
Auf jeden Fall, ja. Und ja, irgendwie muss man auf der einen Seite muss man geduldig sein, aber auch irgendwie gleichzeitig also nicht geduldig und machen halt, ne? Also irgendwie da ist so eine ganz schwierige Balance irgendwie aus. Okay, ich bin jetzt zwar geduldig, so was das Große und Ganze angeht, aber im Kleinen bringe ich halt jedes Ding irgendwie voran und
Also meine Freunde haben auch immer gesagt so, ey Vadim, du hast wieder Hummeln im Arsch. Okay, aber was ich auch auf meinem Weg merke, ist, manchmal verrenne ich mich auch, wenn ich dann so engagiert, so drin bin, dass genau dieses geduldig sein beziehungsweise dieses sich seine Zeit nehmen ist auch sehr wichtig. Kurz innehalten. Ja, und kurz auch zu reflektieren, so, boah, was ist gerade los sozusagen? Und was auch mal zurückzuschauen und sehen, wo man überhaupt angekommen ist und von wo man gekommen ist. Und
Klar.
ich bin sehr dankbar auch für alle meine Etappen auf meinem Weg. Und ich freue mich auch auf alle meine Fehler, die ich in Zukunft machen werde. Denn ich mag diese Analogie zu, ja, Lehrgeld zahlen, ja. Ist halt Lehrgeld, okay, es macht nichts, ja.
Genau, so ist es. Ja, ist doch auch ein schöner Abschluss, schönes Schlusswort. Sind wir eigentlich wieder bei dem Risiko eingehen und sich halt auch nicht vor Fehlern zu fürchten und sondern umgekehrt eigentlich darauf freuen, dass man halt wieder irgendwie einen Fehler macht und dadurch wieder lernt und wieder einen Ticken weiterkommt eigentlich im Leben und beruflich und überhaupt.
Schritt für Schritt,
So ist es.
genau.
Ja, vielen, vielen Dank, Vadim, fürs Gespräch. Hat echt Spaß gemacht. Sehr, sehr spannend. Dankeschön.
Gerne. Vielen Dank. Vielen Dank. Tschüssi.
Ihr habt tatsächlich die ganze Folge angehört. Vielen, vielen Dank dafür. Jetzt würde ich mich noch riesig drüber freuen, wenn ihr Feedback da lasst und natürlich subscribe, followt und so weiter. Dankeschön, bis zum nächsten Mal.